Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Nach den dramatischen Ereignissen am Wochenende sehen wir eine Erholung an der Wall Street. 99% der Drohnen und Raketen konnten von Israel und den Verbündeten erfolgreich abgefangen werden. Der Iran betont, dass der Angriff nun beendet sei und die Biden-Administration drängt Israel zu einer fortan diplomatischen Lösung. Die Wall Street also tendiert freundlich, wobei natürlich die Reaktion von Israel nun absolut entscheidend ist. Ansonsten stehen die Aktien von Goldman Sachs im Fokus. Nach sehr guten Ergebnissen ein Plus. Schwab meldet Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen und wir haben Medienberichte. Tesla soll planen, über 10% der Belegschaft abzubauen und die Apple-Auslieferungsdaten für das erste Quartal von dem Marktforscher IDC enttäuschen. Auch Apple kann an der Erholung an der Wall Street nicht profitieren. Der Iran hat am Samstag also erstmals vom heimischen Boden ausgehend Israel direkt angegriffen. Ein Gegenschlag, der letzte Woche bereits in den Medien lebhaft diskutiert und vorangekündigt wurde. Am Dienstag hatten wir an der Wall Street die ersten Schlagzeilen dazu und erst am Freitag hatte das Wall Street Journal betont, dass in den nächsten 24 bis 48 Stunden ein Gegenschlag des Iran bevorstehen dürfte. Ausreichend Zeit also für Israel und die Partner, um sich vorzubereiten. 99% der Drohnen und Raketen konnten dementsprechend abgefangen werden. Der Schaden war geringfügig. CNN berichtet, dass fast der Eindruck entstehe, dass dieser Angriff von Beginn an darauf ausgelegt war, zu scheitern. Also keine große Gegenreaktion von Israel zu verursachen. Aber das wird jetzt natürlich das große Fragezeichen sein. Lenkt Netanyahu ein, wird es keinen großen Rückschlag gegen den Iran geben und man beschreitet einen diplomatischen Weg so, wie es die beiden Administrationen vorgeschlagen hatte. Die USA betonen auch, dass bei einem Schlag Israels gegen Iran, dass die USA hier nicht mit dabei sein werden. Jetzt geht also erstmal bergauf. Wir sehen eine gewisse Entspannung, aber nochmal das Fragezeichen wird sein, wie Israel final tatsächlich reagieren wird. Abseits der geopolitischen Spannungen gibt es Ergebnisse. Wir haben die Zahlen von Goldman Sachs deutlich besser als erwartet. Man sieht vor allen Dingen, dass das Investmentbanking ausgesprochen gut läuft. Der Ertrag pro Aktie lag mit fast $11,60 deutlich über den angepeilten $8,80 der Wall Street bis auf das Wealth und Asset Management, das ein bisschen unter den Erwartungen lag, konnten alle Bereiche teils deutlich beeindrucken. Der Aktienhandel, die Umsätze hier zum Beispiel, lagen mit 3,3 Milliarden Dollar, 1,2 Milliarden über den Schätzungen des Marktes. Die Umsätze und die Einnahmen im Investmentbanking sind um ein Drittel gestiegen, also eine sehr solide Performance. Das zieht die Aktien von Morgan Stanley mit nach oben. Hier werden morgen vor dem Opening der Wall Street ebenfalls Ergebnisse gemeldet. Das Haus ist genauso wie Goldman Sachs sehr, sehr stark im Investmentbanking vertreten und natürlich auch im Aktienhandel. Und hier hofft man, dass auch Morgan Stanley ähnlich gute Zahlen melden wird. Es gibt nur einen Haken. Das Wall Street Journal hatte Ende letzter Woche berichtet, dass diverse Regulatoren Untersuchungen eingeleitet haben bei Morgan Stanley. Man prüft den Andockungsprozess von Neukunden, wurde hier genügend geprüft, woher das Geld kommt, um Geldwäsche letztendlich zu verhindern. Da wird es dann sicherlich auch morgen im Zuge der Quartalszahlen einige Details geben. Schwab hat heute Morgen auch Zahlen gemeldet im Rahmen der Erwartung auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite. Nach dem Closing stehen heute ansonsten keine wirklich wichtigen Ergebnisse an, aber lasst mich kurz dabei bleiben. Was gibt's im Wochenverlauf? Wir haben im Wochenverlauf die Ergebnisse von der Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley und United Health alle morgen früh vor dem Opening. Wir haben dann die Zahlen von Louis Vuitton morgen Nachmittag, auch wichtig für uns hier an der Wall Street. Dann haben wir am Dienstag nach dem Closing United Air und am Mittwoch dann die Zahlen von ASML, auch ein europäischer Wert, aber ein Wert, der hier an der Wall Street, vor allen Dingen im AI-Universum, sehr, sehr viel Beachtung findet. So, also ansonsten haben wir noch Netflix am Donnerstag und American Express und Procter & Gamble am Freitag. Die Berichtssaison gewinnt jetzt also ordentlich an Dynamik. FactSet geht übrigens davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im ersten Quartal um mindestens 7% gestiegen sind. Die Wall Street schätzt aktuell im Schnitt nur 3,4%. Das heißt also, wie üblich, ne, müssten eigentlich die durchschnittlichen Ziele geschlagen werden. In 37 der letzten 40 Quartale waren die Schätzungen der Analysten zu Beginn der Berichtssaison zu niedrig und werden meistens in eine hohe Spanne übertroffen. Dadurch wird quasi die Basis positiver Überraschungen geschaffen. Tja, positive Überraschungen, das braucht dringend auch mal Tesla. Und zwar gibt es hier Medienberichte, Electrek betont, dass Tesla davor steht, über 10% der Belegschaft weltweit abzubauen. Mindestens 14.000 Stellen sollen gestrichen werden. Normalerweise reagiert eine Aktie auf solche Meldungen positiv. Zum Beispiel im Tech-Sektor, wenn man zu viel Personal eingestellt hat, das Umfeld normalisiert sich nach der Covid-Pandemie oder die Effizienz steigt, dann sind Entlassungen durchaus für den Aktienkurs erstmal positiv. Bei Tesla aber agiert das Management, wenn denn diese Berichte stimmen, vor allen Dingen aufgrund des nachlassenden Umfelds, der steigende Wettbewerb im EV-Markt, auch durch die chinesischen Anbieter, das ganze Desaster mit Hertz, dem Autovermieter, der ja eine Riesenflotte an Tesla-Autos erworben hatte, sich dann aber wieder davon verabschiedet hat. Also Tesla hatte sehr, sehr viele schlechte Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten, bis hin natürlich zu den Produktionszahlen. Man produziert auf Halde und den enttäuschenden Auslieferungszahlen. Tesla also wieder zum Wochenauftakt negativ in den Schlagzeilen. Bei Apple berichtet der Marktforscher IDC, dass die iPhone-Auslieferungen im ersten Quartal um 10% gesunken sind, während im Gesamtmarkt ein Wachstum von 7,8% verbucht wurde. Apple hat den ersten Platz auch verloren an Samsung. Apples Marktanteile 17,3% und die von Samsung 20,8%. So, ansonsten Paramount. Der bekannte Fondsmanager Mario Gabelli betont, dass Paramount auch mit anderen potenziellen Käufern sprechen sollte, nicht nur mit Skydance und Apollo, so die New York Post. Und Barrington Capital betont ebenfalls, Paramount soll bitte auch andere Bieter mit ins Rennen holen, nicht nur Skydance. Man solle unter anderem auch mit Apollo sprechen. Da merkt man, dass sehr viele mit dem Prozess nicht wirklich zufrieden sind. Aber die Gründerfamilie hält knapp 77% der Stimmrechte an Paramount, hat hier also final das Sagen. Bin gespannt, ob man da dem Druck der Aktionäre Stück weit auch mit weichen wird. So, ansonsten sprechen wir noch mal kurz über die Up- und Downgrades. Da gibt's einige ganz spannende. Wir haben Cisco, das zweite Mal jetzt in der letzten Woche, dass ein großes Investmenthaus sich für Cisco stark macht. Jetzt werden auch bei der Bank of America die Kursziele von Cisco angehoben auf $60 von $55, eine Kaufempfehlung. Man geht davon aus, dass auch wenn die nächsten zwei Quartale noch Gegenwind sehen werden, dass wir eine Wachstumsnormalisierung sehen im Bereich Networking und auch im Bereich Security und dass auch die Effizienz durch die Übernahme von Splunk dürfte profitieren. Man ist also hier positiv gestimmt. Bei Intel bleibt die Citigroup skeptisch. Das Kursziel wird gesenkt auf $40. Man bleibt insgesamt nur bei neutral. Aber in den nächsten 30 Handelstagen öffnet sich ein Fenster der Opportunität, wie der Analyst dort sagt. Das Ganze beruht auf Daten zum Bereich der Notebooks. Das dortige Wachstum im März war sehr robust, also für den Markt insgesamt. Und Intel generiert ein Drittel des Umsatzes mit Notebook-CPUs, könnte hier also profitieren. Ansonsten haben wir Meta bei der Citigroup, das Kursziel steigt auf $590. Wir haben Mastercard bei JP Morgan, das Kursziel steigt auf $520. Und wir haben Cloudflare hier reduziert, Mitsuo, japanisches Investmenthaus, das Ziel auf $95. So eins muss noch erwähnt werden. Wir werden jetzt dieses Tauziehen haben zwischen, guck mal hier, die Ergebnisse sind doch ganz gut, Wachstum ist da und das Wachstum wird weiter nach oben revidiert werden, wenn man sich die Einzelhandelsdaten anschaut. Aber wie gesagt, das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, die Renditen der Staatsanleihen ziehen weiter an, 4,6% im 10-jährigen Bereich heute Morgen. Goldman Sachs vermutet, ab 4,8% nimmt der Schmerz auf der Aktienseite durch die Anleihen letztendlich gesehen zu. Die Einzelhandelsumsätze im März viel stärker als erwartet. Wir hatten ein Wachstum hier von 0,7%. 0,3% wurden angepeilt, exklusive Autos. 1,1% angepeilt wurden nur 0,4%. Die Daten vom Februar wurden auch nach oben revidiert. Spannend zu sehen, weil das im krassen Gegensatz steht zu den ganzen Einzelhandelsdaten, die wir haben von den Unternehmen. Nike, Lululemon, ne? Die Liste ist sehr lang. CarMax letzte Woche im Gebrauchtwagenhandel. Wir sehen überall Zeichen, dass der Konsument auf die Bremse tritt. Aber wir sehen es nicht in den März-Daten. Der März war jedenfalls immer noch ausgesprochen robust. Die Deutsche Bank geht übrigens davon aus, dass wir jetzt in diesem Jahr nur noch eine Zinssenkung sehen werden, im Dezember nämlich. Und die Bank of America sagt auch im Dezember nur eine Senkung in diesem Jahr. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich stimmen wird. Das wird vor allen Dingen deshalb spannend, weil wir wieder aus dem Hause der EZB hören, zum Beispiel von Villeroy im Juni. Zinssenkung wird immer wahrscheinlicher und wir haben ein zweites Mitglied der EZB, der betont, dass drei Zinssenkungen in diesem Jahr durchaus über 50% Chance haben. Das wäre ziemlich einmalig, dass die EZB senkt vor der Federal Reserve, wirft vor allem die Frage auf, was bedeutet das für den Euro, müsste eigentlich den Euro unter Druck setzen. Ich wünsche einen guten Start in die Woche, bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.